Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef vor 20 Minuten und ich bin erneut in Doha mit dem Fabian Febu Rauch. Febu, wie geht's dir?
Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Normalerweise sagst du mit dem wunderbaren Fabian Febu Rauch. Aber ja, ich bin mental und physisch gerade ein bisschen ausgelaugt, muss ich sagen. Es war intensiv gewesen mit dem Spiel von der Schweizer gestern. Aber geht mir eigentlich nicht schlecht. Traurig bin ich nicht. Bist du traurig?
Ein bisschen, weil ich das Gefühl hatte, es ist nicht unbedingt nötig gewesen, was gestern passiert ist. Darum, ja, ein bisschen enttäuscht, dass jetzt die Schweizer Berichterstattung für die WM vorbei ist. Und ja, ich bin auch ein bisschen ausgelaugt, aber das hat auch noch Gründe wegen mir, weil ich da plötzlich auch noch ins Zentrum von medialer Berichterstattung gekommen bin. Aber zu dem kommen wir ja dann sicher nachher, oder?
Ja, ich würde sagen, wir starten nicht mit dem Highlight von dieser Sendung. ich bin auch nicht traurig. Wie du ja weißt, ist Brasilien und Portugal so ein bisschen meine Teams und wäre ein schönes Finale. Aber du hast natürlich schon recht. 6-1 hätte es jetzt nicht müssen sein, aus Sicht von der Schweizer. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie hast du das Spiel gesehen? Wie hast du den Abend erlebt?
Also, ich habe zuerst mal gefunden, wie erwartet oder wie auch von dir ein bisschen angekündigt, die 90.000 Zuschauer oder fast 90.000 Zuschauer sind nicht erreicht worden im wunderschönen Lusail-Stadion. Also die Schweiz ist jetzt nicht gerade der Kassenkracher gewesen an dieser WM, kann man glaube als Fazit sagen, wenn man die Zuschauerränge anschaut. Und haben dann sehr schnell, so nach 5-7 Minuten, zu meinem Arbeitskollegen gesagt, du, die spielen wirklich mit einer 5er-Kette.
Totaler Schock. Ist ja noch interessant war vor dem Match, wo die Aufstellungen kamen. Zuerst mal riesen Aufregung. Wow, Ronaldo spielt nicht. Und 5 Minuten später, wo die Schweizer Aufstellung kam, mindestens bei mir ist das so gewesen. Sofort gesehen, Eddie Milson spielt. Viererkette. Bin nachschauen, 310 Wettbewerbsspiele. Hat er noch nie hinter rechts ihre Viererkette gespielt. Habe ich so gedacht, ja, Murat Yakin live. High risk. Dann hat er dann tatsächlich mit einer Dreierkette gespielt. Eddie Milson Fernandes rechts im Mittelfeld. Wenn man das so kann sagen, und ja, hey, sie ist ja gar nicht so schlecht gestartet, und gleich habe ich von Anfang an das Gefühl gehabt, ist das eine schlaue Idee, eine Mannschaft in einem System zu spielen, was sie eigentlich noch gar nie richtig gespielt hat?
Ja, also wir haben ja dann sehr schnell nach dem Spiel, also für die, die es nicht mitbekommen haben, eben die Nazi hat 6-1 auf den Sack bekommen gegen Portugal, wirklich chancenlos, kann man sagen, demontiert worden von Portugal, und ich hatte schon das Gefühl, klar, die Spieler sagen jetzt, die ersten 2 Goals sind nicht wegen dem System passiert, und nachher ist ja dann umgestellt worden in der Halbzeit. Aber ich hatte schon das Gefühl, die Spieler sind nicht so sicher gewesen, nicht so selbstbewusst wie gegen Serbien von Anfang an. Gerade Eddie Milson war sehr nervös gewesen. Ist natürlich auch sein erstes WM-Spiel gewesen von Anfang an. In einer Position, wo jetzt nicht gerade seine Lieblingsposition oder geübte Position ist. Ich glaube, das kann man auch verstehen. Der Ruben Vargas ist gar nicht klar gekommen auf der linken Seite. Also der Rodriguez und der Granitschak haben ihm immer wieder müssen sagen, wann er muss laufen, rauslaufen, wann er sich muss anbieten. Remo Freuler ist komplett Ausfall gewesen eigentlich. Also man hat schon gemerkt, dass die Ordnung überhaupt nicht gestimmt hat. Es hat eine Situation gegeben, relativ bald, wo der Granit Xhaka und der Sheridan Tchatchiri sich so ein bisschen fragend anschauen, gestikulieren. Ich glaube, das ist von Anfang an hat so gewirkt, als ist ein rechter Hühnerhaufen gewesen.
Ja, was ich noch spannend würde finden, ist, wenn genau die Spieler wirklich erfahren haben, dass sie so spielen. Da gibt es auch widersprüchliche Aussagen. Die einen sagen, am Morgen hat der Silvan Widmer, der Rechtsverteidiger, gesagt, es gehe nicht, er könne nicht spielen, er sei krank. Dann sind sie relativ schnell informiert worden darüber. Andere Spieler haben gesagt, sie waren erst 2 Stunden vorher gewesen, off the record, also nicht zum Schreiben. Ja, es spielt wahrscheinlich gar keine Rolle. Ich finde es extrem mutig und eigentlich fast ein bisschen fahrlässig. Oder ich finde es fahrlässig, was der Murat Yakin macht. Er gilt ja wirklich aus Taktik vor. Er kann Spiel lesen. Er wollte schlau sein, aber vielleicht ist er jetzt einen Schritt zu weit gegangen. Ich habe heute mit ein paar Leuten telefoniert, die ihn sehr gut kennen, um herauszufinden, was er dabei überlegt hat. Oder? Weil Vielleicht hat er wirklich das Gefühl, das klappt. Er hat ja Portugiesen auch überrascht, muss man sagen. In den ersten 4 Stunden hat er ein bisschen Mühe gehabt, mit dem System zu schlagen zu kommen. Aber dann haben sie super reagiert, haben sofort umgestellt, haben die Räume genutzt, die die Schweizer gegeben haben, haben den Granit Xhaka super zugestellt. Und was man ja muss sagen ist, es ist ja eigentlich kein einziger Spieler auf der Position gewesen, die er vorher gespielt hat, durch die Umstellung auf ein, in einem jetzt mal ein 3-4-2-1 mit dem Shaqiri und Saul, hinter dem Embolo, sind eigentlich alle Spieler mit einer anderen Position, mit einer anderen Rolle betraut worden als vorher. Und das kann ja, seien wir ehrlich, das kann doch in einem WM-Achtelfinale nicht gut kommen. Das kannst du in einem Testspiel irgendwo vor der Saison mal probieren. Aber es war Harakiri gewesen und Yakin ist bestraft worden.
Es war sehr Harakiri gewesen und ich habe im Fall auch gefunden, einfach ohne Not. Also man hat gegen Kamerun stabil gespielt, man hat gegen Brasilien sehr gut gespielt bis zum Gegengol. Man hat gegen Serbien defensiv vielleicht nicht so stabil wie die ersten 2 Spiele, aber offensiv hat es dafür super funktioniert. Und dann machst du einfach so etwas, wo, muss man ja sagen, du bist in Abu Dhabi gewesen beim Freundschaftsspiel, gegen Ghana schon in die Hosen ist. Es ist nicht gerade genau das gleiche, genau gleiche 5er- oder 3er-Kette gewesen, aber auch dort hat es schon nicht funktioniert. Und wir haben jetzt gerade die Pressekonferenz gehabt, also die Abschlusskonferenz mit dem Schweizerischen Fußballverband und auch Murat Yakin. Und er hat dann so ein bisschen gesagt, ja, man hätte sich auch vielleicht mit Silvan Widmer hätte man sich schon überlegt, mit dieser 5er-Kette. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. Und er hat auch gesagt, dass das in Absprache mit diesen Führungsspielern passiert ist, die Systemveränderung. Ich glaube, da kann man nach dem Spiel in der Medienzone relativ genau ablesen, welche Spieler da involviert gewesen sind. Der Akanji hat kein Problem gefunden, der Jan Sommer hat kein Problem gefunden und der Granit Xhaka hat kein Problem gefunden. Bei anderen, wie im Sheridan Shaqiri, tun sie ein bisschen anders. Und Yakin, ich weiss nicht, ob das ein Versprecher war oder ob man da so viel reininterpretieren darf, gesagt, die Führungsspieler kamen zu mir. Also ist es unter Umständen sogar auf denen ihres Eich gewachsen. Kannst du dir das vorstellen, dass in einem Achtelfinal die Spieler eigentlich die Aufstellung machen?
Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Spieler das gewünscht haben. Gerade weil jetzt der Edmilson Fernandes noch nie auf dieser Position oder sehr selten auf dieser Position gespielt. Es sind 2 Punkte, die ich spannend finde, die du gesagt hast, ohne Not. Ja und nein. Wir haben schon bei Kadernomination haben wir hier auch im Podcast eigentlich geschrien, kommt das gut, nur ein Linksverteidiger, nur ein Rechtsverteidiger. Klar ist der Silvan Widmer ein Panzer, Entschuldigung für das Wort, unzerstörbar, er spielt eigentlich immer. Jetzt hat eine Klimaanlage hier in Doha, hat ihn flachgelegt. Pech, das ist natürlich Pech. Aber er hätte theoretisch ja können der Elvedi oder der Akanji überstellen. Der Akanji spielt bei Manchester City auch schon Rechtsverteidiger. Und er hat das jetzt gewohnte System gehabt. So gesehen, ohne Not hat er das wirklich gemacht. Er hat sich etwas überlegt, er wollte schlau sein. Und das andere, eben, ob die Spieler mitgeredet haben, finde ich wirklich einen spannenden Punkt. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Yakin mit den Spielern geredet hat, mit diesen 3, die du erwähnt hast, Akanji, Xhaka und Sommer. Aber würdest du jetzt zu Spielern widersprechen, dem Trainer, ja, dass sie jetzt so schlecht spielen und so schlecht aussehen, hätte ja auch niemand können erwarten. Das war wahrscheinlich so ein bisschen ein Zwischending gewesen, zwischen Trainerentscheidung und dann gleich noch die Führungsspieler an Bord zu holen.
Ja, aber also, wenn der Haris Seferovic sagt, der Trainer ist der Trainer, er entscheidet über die Aufstellung und über die Taktik, es hat nicht funktioniert, wir haben 1-6 verloren, das sage ich schon alles. Also ich weiss nicht, ob er das genau so hat wollen sagen, aber das ist ja eigentlich eine recht klare Kritik, dass das völlige Harakiri-Mission war. Und vielleicht noch schnell zu meiner Verteidigung, ich habe nicht gemeint, aus der Not raus. Also ich finde es wie, es ist genau das Worst-Case-Szenario drauf, wo wir gesagt haben, fällt der Widmer oder der Rodriguez aus, sind wir am Arsch. Wir sind jetzt am Arsch gewesen. Sorry, wenn ich das so deutlich sage. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist vorher auch thematisiert worden mit Lotomba und dem Babu. Aber dass man wegen einem Spieler das ganze System auf den Kopf wirf, verstehe ich nicht. Das meine ich so ein bisschen ohne Not. Also dann kannst ja nicht in meinem versuchen als Rechtsverteidiger, oder wie du sagst, nach Kanji, wobei zwar mega verschenkt wäre, aber ja, dass man so will, alle anderen Spieler sind ja dann von der Austausch vom System auch betroffen gewesen und nicht nur der rechte Verteidiger.
Mhm. Du musst ihm auch nicht verteidigen, hat er eigentlich wohl recht gegeben, vielleicht ist es vorhin falsch rübergekommen.
Ja, ich bin schon im Granit-Modus.
Weißt du, was ich auch nicht begreife, ist, es ist das grösste Spiel, man muss immer ein bisschen aufpassen und inflationär benutzen, den Ausdruck, aber das grösste Spiel war von dieser Generation, WM Achtelfinale. Hey, es ist okay, logisch, aber jetzt haben sie wirklich die Möglichkeit gehabt, sie haben daran geglaubt und ich habe auch daran geglaubt, dass es mindestens ein sehr enges Spiel wird. Und dann macht der Trainer das. Ich habe wirklich kein Verständnis dafür. Absolut kein Verständnis. Logisch ist es nur nach einem Einwurf, der wahrscheinlich ein Foul vorangegangen ist mit Gibri so. Logisch ist es nur nach einem Eckball und logisch ist nach der Systemumstellung zurück, wo der Jakim seine Fehler eingesehen hat, ist erst 2-0 gewesen, am Schluss 6-1. Aber gleich, das hat die Mannschaft so dermassen destabilisiert. Es geht nicht, der Muri hat sich verzockt, leider in einem unglaublich wichtigen Spiel.
Ja, also, ich weiss nicht, er kommt jetzt, glaube ich, sehr gut weg. Er wird gar nicht hinterfragt, finde ich. Also von den Medien nicht, aber so intern wirkt so, ist es jetzt einfach, man hat sich Mühe gegeben. Was ich noch viel schlimmer finde, dass jetzt die Frische die ganze thematisiert wird von Pierluigi Tami, Nazi-Direktor. Ja, die Spieler sind nicht so frisch gewesen. Ich glaube, der Murat Yakin hat vorher an der Pressekonferenz sogar gesagt, Portugiesen hätten sich länger können erholen. Also da reden wir, glaube ich, von 4 Stunden.
Gut, natürlich können Spieler schon im dritten
ja,
Match.
Ja, aber also...
Oder nicht? Mal. Ja, aber logisch, ja, das sind Ausreden.
Also gerade ein Granit Xhaka und ein Manuel Akanji in der Premier League, die sind sich so ein Tempo gewohnt.
Weißt du, ist noch lustig, ja, mit Journalisten aus dem Ausland geredet, auch nach dem Match, den ich kenne, und die sagen eigentlich auch, ja, es ist doch eine gute WM gewesen, ich meine, die Schweiz gehört genau in Achtelfinale, logisch 6-1, Systemausfall, das kann mal passieren. Und wir sind jetzt gerade im ersten Schock natürlich auch streng gewesen. Ich sehe es jetzt nicht ganz wie du, oder wie, wenn du sagst, der Jakin wird nicht kritisiert. Also, ich finde nicht, dass man ihn muss in Frage stellen. Er muss sich hinterfragen. Er wird sicher gelernt haben aus diesem Turnier. Aber würdest du ihn jetzt schicken? Oder würdest du sagen, er ist nicht mehr fähig, Nationaltrainer zu sein?
Ja, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich finde, es ist nicht so, dass man es einfach abhaken kann, wir haben einen schlechten Tag gehabt. Weil, also, offenbar emotional ist die Mannschaft parat gewesen. Hat sie auch Fragen gegeben, ob das Serbien-Spiel wieder irgendwie den Kopf geleert hat von gewissen Spielern und man dann nicht mehr so heiß gewesen ist auf das Achtelfinal. Ja, ich weiss auch nicht. Also, ich finde, das darf da einfach nicht passieren. Ab einem gewissen Punkt ist ein Turnier oder gerade eine Weltmeisterschaft so wichtig, dass du nicht kannst so Bauchgefühlsachen machen, wie er es zum Teil auch schon mit der Einwechslung gemacht hat. Ich meine, gegen Kamerun hätte es ja schon schief gehen können, wo er dann plötzlich bei 1-0 die ganze Offensive sozusagen auswechselt für Fabian Frees und Co. Und darum glaube ich einfach dort, vielleicht ein bisschen mehr auf die Stärken von dieser Mannschaft setzen, als versuchen, als Trainer irgendwie. Aber einem gewissen Level, das sieht man doch auch bei ganz erfahrenen Trainern, bist du eher ein Kadermanager als wirklich einer, der Taktik und Aufstellung vorgibt. Und ich habe das Gefühl, bei dieser talentierten Mannschaft, ob es nicht eher ein, so ein bisschen mehr Manager bräuchte.
Mhm.
Vielleicht macht er das auch, man sieht es einfach nicht.
Nein, das macht er nicht. Er ist ein Zocker, er ist wirklich ein Zocker, das ist das richtige Wort. Er nimmt alles nicht ganz so ernst, das Leben vielleicht auch nicht, sich selber auch nicht, das schätze ich auch ihm. Er spricht ja alles nicht gegen ihn, dass er so durch das Leben geht. Ich finde einfach, eine WM-Achtelfinale kannst du nicht aus Gamble anschauen. Und ganz grundsätzlich müssen doch gerade ihre Nationalmannschaft und nicht jeden Tag zusammen trainiert, ein Jahr lang, die Spieler auf ihrer besten Position spielen. Das haben wir, glaube ich, auch vor 2-3 Monaten mal besprochen, ich weiss es noch. Und dann muss doch einfach jeder Spieler dort sein, der am stärksten ist. Es war fast kein Spieler dort, der am stärksten ist gegen Portugal. Wirklich fast keiner. Der Embolo ist ja eigentlich auch stärker hinten dran, aber dort haben wir keine andere Lösung im Sturm. Der Shaqiri müsste eigentlich auf dem 10 spielen. Du hast Flügel wie der Vargas oder Okafor, die springen können. Kalte Doppel, 6, 4 Kette. So hat er gespielt. Ich wäre in dem Match gegangen, dort, wo sich die Spieler wohlfühlen. Jetzt hat er Wittmer gefällt. Dann stellst du halt den Elvedi rechts raus, damit der Akanji, den du richtigerweise sagst, vielleicht ein bisschen verschenkt wird, zusammen mit dem Schär im Zentrum ist. Die Spieler, es ist stabil, der Sol fühlt sich nicht wohl auf dem Zähne, ein bisschen mutig sein kannst, oder sonst nimmst du halt den Sol für den Shaqiri und den Okafor raus, egal. Aber einfach so haben sich die Spieler wohl gefühlt, es wären die Automatismen, die Abstimmung hat gestimmt. Was aber dazu kommt, ist, sie waren unglaublich blutleer gewesen, um einen Ausdruck zu brauchen, wo man nicht mehr so viel gehört. Und ja, wirklich während dem Match habe ich das Gefühl gehabt, vielleicht erfahren wir nach dem Spiel, dass sie alle irgendwie ein bisschen grippig waren. Also sie haben so keine Emotionen, keine Power, sie haben sich richtig ergeben, keinen Widerstand, sie haben gar nicht daran geglaubt, nach dem 2-0 Schuldzuweisungen, Hängen verwerfen. Das hat mich wirklich fast ein bisschen schockiert.
Ja, also mich hat das im Fall, ist lustig, dass du es sagst, weil wir haben noch nicht über das geredet. Ich sehe das im Fall recht ähnlich. Nach dem 2-0 haben gewisse aufgegeben. Körpersprache, wie sie dann auch die Gegner angelaufen sind, wie sie Zweikämpfe sind, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, der Sheridan sagt ja nach dem Spiel auch, nach dem 2-0 wird es ein Huren schwierig, noch zu reagieren und dann haben wir das Spiel schon ein bisschen verloren. Haris Seferovic sagt gleichzeitig, am Ende der Pause eigentlich noch gesagt, wir können daran glauben, wir können nochmal reagieren, wir müssen jetzt mega schnell einen Anschlusstreffer machen, damit man kann noch daran glauben und Druck machen und dann kriegst du 7 Minuten nach der Halbzeit, glaube ich, 3-0. Es ist, ja, also irgendwie auch bei der Einstellung ein bisschen fragwürdig. Ist alles, vielleicht ist es wirklich einfach ein scheiß Tag für die Nazi-Spieler.
Etwas möchte ich noch loswerden. Mein erster Reflex war schon, Fußball ist ein Trainerspiel. Ich bin in meinem Artikel in der NZZ auch auf Murat Yakin los, in Anführungszeichen, sein Systemabsturz verzockt. Aber aus seiner Sicht, wie er heute Morgen mit seinen Kumpels telefoniert hat, sagt er, oh, warum schreibt niemand, der Schär geht beim 1-0 nicht richtig her, warum schreibt niemand, der Eddie Milson pennt beim 2-0, warum schreibt niemand, der Shakir hat eigentlich keine einzige Szene gehabt, warum schreibt niemand, der Freuler oder Chaka sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, warum schreibt niemand auf die Aussenpositionen, ist es Chaos gewesen. Die Spieler haben schlussendlich gespielt, oder? Das darf man nicht vergessen. Und, ich hätte es nicht erwartet, ich hätte es wirklich nicht erwartet, ich hätte gedacht, die Mannschaft sei viel weiter, und ich bleibe dabei, sie ist weiter. Das war jetzt einfach eine Ausrutschung gewesen, dummerweise im Achtelfinale. Mega schade. Aber es ist ja, weißt, wenn wir noch schnell ein Fazit von der WM ziehen, in dieser sehr schwierigen Gruppe weiterzukommen, sie hat ja gleich erfüllt. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit den ausländischen Journalisten. Die sagen, ja, aber der hat Kamerun geschlagen, der hat Serbien geschlagen, der hat 6 Punkte gehabt, gegen Brasilien, 5 Minuten vor Schluss dagegen gehen. Das ist eine gute WM für ein Land wie die Schweiz. Ist das zu optimistisch jetzt?
Ich glaube, man hätte höhere Erwartungen dürfen haben. Wir haben vor Italien die WM-Qualifikation bestritten, dann Spanien geschlagen, Portugal geschlagen, das Jahr schon Frankreich, amtierender Weltmeister aus der EM rausgerührt letztes Jahr. Also man hat ich finde absolut, dass wir zu Viertelfinalisten gehören, wenn wir die Gruppe schaffen, weil die Gruppe ist einfach Horror gewesen. Aber also gegen das Portugal dich so abschlachten lassen, ich habe das in Lissabon schon recht peinlich gefunden zum Zuschauen, wo es 4-0 war und Cristiano Ronaldo glaube ich irgendwie 8 Goal hätte können schiessen schlussendlich. Aber also gestern ist eigentlich noch mal schlimmer gewesen und es enttäuscht mich schon recht, weil ich bin halt noch ein bisschen mehr mit dem Herz dabei wie du bei den Nazi. Du bist da wirklich der Journalist, wo das relativ neutral analysiert. Und ich bin schon enttäuscht. Ich hätte es sehr cool gefunden, wenn man auch wenigstens einen Auftritt angelegt hätte, wo man sagt, hey, wir sind stolz auf euch, anstatt wirklich einfach so etwas.
Vor allem, wo Portugal als Team ist, wo man lange kann in ein 0-0 verwickeln, behaupte ich. Mir geht es noch um einen Punkt. 0-6 Ukraine, 18 Schweden. Das finde ich, muss anscheissen aus Schweiz. Da kann man noch Jahrzehnte sagen, Kopf, das ist eine Chance gewesen. Aber das Portugal ist eine gute Mannschaft. Die Schweiz braucht fast einen perfekten Tag, übertrieben gesagt, um da können zu gewinnen. Und wenn du den nicht hast, dann verlierst du halt. Und dass du untergehst, ist bitter, ist unnötig. Aber die anderen 2 Niederlagen, die ich vorher erwähnt habe, die finde ich, sind schlimmer, weil dort wäre gegen einen Gegner, der nicht besser ist, viel mehr möglich gewesen.
Was ich ja muss zugeben, wir haben ja noch einen Live-Tag jetzt einmal gehabt von der Nazi-Spiel mit dem GC-Captain Amir Abashi zu Gast und einfach die Reporter, die da sind und in Zürich. Und dort habe ich mich also als absolute Oberpfeife bei Sachen Nazi-Tippen geoutet. Also ich habe auch Marokko gegen Spanien habe ich schon wieder vorausgesagt, dass das schwer wird und Marokkaner heiß sind und die weiterkommen. Aber bei den Nazis habe ich wirklich komplett versagt, jedes Spiel falsch eingeschätzt, was mich auch sehr ärgert. Aber also, dass es so untergeht, hätte ich im Fall wirklich nicht gedacht. Du merkst, ich bin ein bisschen
hast du bei der Einwechslung von Ronaldo eigentlich auch gejubelt? Wir haben ja letztes Mal bei Jubel auf der Pressetribüne geredet.
Es ist im Fall der einzige Moment, wo mir noch ein bisschen Freude gemacht hat in der zweiten Halbzeit, weil es ist schon noch cool gewesen, zu merken, wie die ganze Arena, und das sind ja wirklich, es hat kaum Portugiesen gehabt, es hat kaum Schweizer Fans gehabt, das sind alles, Entertainment-Gäste gewesen, die haben wollen, den grössten Fußballer der Welt anschauen. Und dann ist er nicht gekommen. am Anfang. Und dann haben die den gefordert und immer wieder Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Und dann ist er gekommen und jedes Mal vom Anfang an, wenn der irgendwo eingeblendet wurde, ist, wie er auf der Bank gehockt, ist das Stadion gerade durchgedreht. Darum, wo er reingekommen ist, ist schon noch eine coole Atmosphäre gewesen. So eins von den Highlights von der zweiten Halbzeit.
Apropos bester Spieler vor der Welt, bevor ich, als ich hierher bin gefahren in dein Hotel, habe ich einen pakistanischen Uber-Fahrer gehabt. Und ich weiss, wer schon neuesten von Taxifahrern erzählt, der wissen sie nichts Besseres. Aber es ist gleich noch witzig, weil er hat dann eben gefragt, wo das ich bin, Schweiz. Und er hat gesagt, gute Mannschaft, sehr gut gespielt. Warum, dass eigentlich der Ibrahimovic nicht mehr im Nationalteam sei? Ja, voilà.
Das ist eine berechtigte Frage.
Wieso
ist der Ibrahimovic nicht mehr im Nazi-Team?
Genau. Switzerland, Sweden. Ja, ich habe gesagt, wir sind das Land vom Federer, aber ja, ich weiß nicht, ob es begriffen
hat. Ja, also neben dem Ibrahimovic ist ja auch eben der eine oder andere Außenverteidiger daheim geblieben an dieser WM. Kevin Mbabu, Jordan Lotomba, eben auch da kann man sich uneinig sein, ob jetzt die Pleite gegen Portugal verhindert hätte. Aber es ist heute in der Pressekonferenz thematisiert worden, dass es eine Disziplinarmaßnahme gegeben hat gegen die zwei, weil sie zu lange Karten gespielt haben in einer Hotellobby. Und ob das dann schlussendlich der Auslöser war, dass sie nicht nominiert worden sind. Hast du das mal mitbekommen?
Ich wollte das nicht bluffen, aber das habe ich schon vor ein paar Wochen mitbekommen, dass sie dann in dem Länderspiel in Genf sie kommen ja beide von dort, Lotomba oder Mbabu. Auch Entourage immer wieder ins Hotel rein und raus gelaufen sind. Und dass das der Muri extrem gestört hat. Er hat es mal ja lassen, vor ein paar Wochen. Die Entourage, die er stört, ausgerechnet er, der irgendwie die grösste Entourage der Welt hatte als Nationalspieler. Aber ja, das habe ich gewusst. Aber ich habe es irgendwie erfahren von der Quelle, gesagt, du darfst nicht schreiben mit Karten spielen. Und so. Wir haben es dann schon mal geschrieben. Ich glaube, dir ja sicher auch. Er hat sich aufgeregt über gewisse Vorgänge in Genf. Aber sorry, das geht der Jakin kann doch das nicht ernst meinen. Also er vertraut ihn einfach nicht. Kann man so sehen. Mbabu hat, ich weiß nicht, wenn er das letzte Mal richtig ein gutes Spiel gezeigt hat, Lotomba hat die unbedingt mitgenommen, wo er halt polyvalent ist. Links, rechts, kann in Mitte spielen, es muss sein im defensiven Mittelfeld. Mbabu kann man wirklich geteilt, ich meine, ich habe ihn noch gern. Er hat etwas, aber gestern wäre sicher auch nicht die Lösung gewesen. Er ist eher ein Offensivverteidiger.
Ja, ich verstanden. Also, aber Lotomba hat die mitgenommen. Es gibt noch den einen oder anderen Namen, aber es ist jetzt alles zu spät. Möchten wir über das Thema Granit noch reden?
Thema Granit finde ich ganz gross. Ich möchte vorausschicken, wir waren ja sehr streng mit ihm bei der NZZ. Wir sind auch getadelt worden vom Schweizerischen Fußballverband, weil wir sehr viel über Granit geschrieben haben nach dem Serbien-Spiel. So viel wie alle anderen Zeitungen zusammen. Kritisch, wo wir finden, er hat wieder eine Bühne missbraucht. Wir haben gefunden, Griff zwischen Bein, Beleidigungen gegen die Mütter von den serbischen Spielern, die Jashari, die Aktion, sein ganzes Verhalten ist einfach unwürdig. Und das haben wir mehrmals thematisiert. Zugegebenermassen möglicherweise einmal zu viel, wobei ich finde es nicht, aber das kann man so sehen. Und wir sind natürlich triggert vom Chaka alle, oder? Und es hat dann, wenn ich es ein bisschen verfolgt habe, hat es dann Zeitungen gegeben, die geschrieben haben, er soll ewig leben. Andere Zeitungen haben geschrieben, ja, man müsse stolz auf ihn sein. Wiederum andere haben geschrieben, er sei eine Schande, ohne irgendwelche Namen jetzt zu nennen, wo Kollegen Schelte finde ich richtig Ming. Aber er triggert uns. Wir haben ja sehr heftige Diskussionen untereinander gehabt, die Journalisten. Also, es ist zum Teil fast persönlich geworden, wo man irgendwie das Gefühl hat, Kopf, die sind fähig, warum schreiben die nichts? Und sie haben gesagt, hör jetzt mal auf dem Chaka rumhacken. Das ist das wichtigste Spiel morgen. Und ich finde eben, es ist nicht Fanjournalismus. Das ist vielleicht einleitend, dass es eh ein grosses Thema ist. Und jetzt ist die Bühne frei für dich, was gestern passiert ist, oder?
Ja, es ist ja dann schnell einmal bei uns eben wieder die berühmte Mixzone, die du mal erklärt hast, wo wir alle warten, bis mal ein Spieler durchläuft. Dann ist schnell einmal zu den Nachrichten umgegeistert, der Granit Xhaka ginge nicht vor das SRF-Mikrofon. Ich weiß gar nicht, was für Gründe hat das irgendwie, ich glaube, SRF ist nicht so amused über das.
Nein, er hat glaub, gesagt, er sei zu emotional, hat auch Angst gehabt vor der Frage und vor allem auch Kamera. Die Kamera hat er glaube einfach nicht wollen.
Und dann ist er irgendwann zu uns gekommen, relativ spät, nachdem viele schon durch sind von den Schweizer Spielern. Ist zuerst an uns vorbeigelaufen und dann sind wir so nochmal ein bisschen hinterher und dann habe ich ihn gefragt, Granit, willst du noch etwas sagen zum Spiel? Und dann sagt er irgendwie, ja, für das bin ich ja da. Wenn du eine gute Frage hast, kommst du eine Antwort von mir. Wenn du scheisse Fragen stellst, gibt's nichts. Oder gibt's so in dem Sinn. Und ich habe mir gar keine grossen Gedanken über das gemacht. Ich habe aber gefunden, so seine Attitude ist jetzt nicht ultra friedlich gewesen. Verstehe ich aber auch. Er hat gerade 1-6 verloren. Es ist ja, er hat ja wieder irgendwie so ein Traum, der für ihn zerplatzt ist. Dann ist, hat ein paar Fragen beantwortet. Und nachher ist dann wirklich, also, mein Handy stundenlang noch, ja, immer wieder mal am Läuten gsi, weil Journalistenkollegen das Gefühl hatten, er hätte mich bedroht in dieser Szene. Und du bist auch dabei gewesen. Vielleicht tust du das mal sagen, wie du das, empfunden hast.
Ja, ja, sehr, einschüchternd gefunden, sein Verhalten. Wir haben uns ja fast nicht getraut, ihn anzuhalten, obwohl wir auch schon 100 Mal mit ihm geredet haben. Eben du bist dann irgendwie her, gerade in der Bosch, also wir waren dann noch recht weit weg, bin dann erst später gekommen, habe den ominösen Satz nicht live gehört, ich habe es natürlich auf den Files nicht gehört. Ich habe es auch so interpretiert, dass er dir gesagt hat, sonst gibt es Hauen. So habe ich es verstanden. Man hört es nicht so gut, muss man zugeben auf diesen Files. Auf dem einen File hört man gar nichts. Und das, was umgegangen ist, ist nicht das, was vielleicht du hast, was auch das Beste ist. Und dort könnte man wirklich das Gefühl haben, er sagt, wenn du ihm eine Scheissfrage stellst, klebt er dir eins. Und ich habe seine ganze Attitude brutal aggressiv gefunden. Wir sind ja Wahnsinn. Es sind jetzt 10 Journalisten dort gestanden. Keiner von uns hat Eier gehabt in die Frage, wie das Serbien-Spiel ihn belastet hat. Und ich habe mir es überlegt, wie dir auch. Und der Arnold, der Mediendirektor, Adrian Arnold daneben gesehen, der wirklich aufgepasst hat, was für Fragen kommen. Und also denkt, wenn ich jetzt die Frage stelle, NZZ-Vorgeschichte, nachdem mich der SFO ausgeregelt hat, ich habe mich auch nicht getraut, gebe es zu. Respektive, es ist nicht wie deplatziert gewesen, weil so aggressiv ist gewesen. Sorry, das kannst du, machst den Chaka verstehen sein, aber er ist geladen gewesen. Und es ist ja eigentlich ein Witz, wir haben uns nicht getraut, ihn das zu fragen.
Und was habe ich dir gesagt, nachdem er weggelaufen ist?
Weiss es nicht
mehr. Ich habe gesagt, ich wäre genau gleich.
Ah, ja, du hast, genau, du bist der Chaka-Versteher, wo du genau gleich emotional wärst, aber du bist nicht der Captain von Schweizer Nass. Das Thema haben wir schon durchgecatcht. Das darf er nicht sein. Er muss dort souverän sein, sonst muss ein anderer Captain sein. Und es ist ja dann weitergegangen, Geschichte. Das hast du ja sicher auch gesehen. Es ist nicht so der Englischsprachige. Dort ist es irgendwie um Arsenal gegangen, wo er verletzt Gabriel Jesus und ums Trainingslager
in Dubai. Vier Frage über den Gabriel Jesus. Genau.
Hat er sicher auch gebraucht. Aber egal, nein, hat ein serbischer Journalist schon nur das Wort Serbia in den Mund genommen. Wir haben gar nicht gewusst, also die Frage, dann ist der Adrian Arnold dazwischen gekumpelt, wie ein Ringkämpfer. No questions. Und der Granit hat, glaube ich, sogar noch Antworten laufen. Nein, davon wie so ein Boxer, sie schreien sich fast ein bisschen angequert durch die Mixzone. Und dann ist er gegangen, oder? Einfach abgegangen wieder, wo ich muss sagen, hey, was ist das? Was sind das für Wildwest, Manieren? Und, ja, ins Bild hinein passt ja die Geschichte, die am kosovarischen TV passiert ist, die der, glaub ich, nicht gespielt hat vor dem Match, wo der Papa vom Granit, anläutet und eine Feministin und, eine Frau dort bedroht. Für mich ist das fast eine Morddrohung, was er dort sagt. Er sagt das sinngemäss, wenn du nicht aufhörst, so etwas zu schreiben und zu sagen, dann wirst du sehen, was passiert, aber es wird spät sein für dich, wenn du es merkst und so. Also, Wahnsinnsmethode, oder? Und das passt doch alles ein bisschen ins Bild hinein. Also, es ist so eine Aggressivität, da, wo mir einfach nicht passt.
Ja, aber der Granit Xhaka ist 30. Also was sein Vater macht, kann man jetzt nicht einfach ihm in die Schuhe schieben.
Aber was macht mit dem? Tobi, was macht mit dem?
Ich glaube, das ist eine andere Frage. Ich glaube, der wird das auch noch mitbekommen haben, wie das auch in den albanischen Medien, in den Schweizer Medien dem vor dem Spiel ein Thema war. Der wird wahrscheinlich auch mit seinem Vater noch geredet haben und telefoniert, vielleicht sogar tief in die Nacht, das behaupte ich jetzt einfach mal, das weiß ich nicht. Das kann schon sein, dass ihn das belastet hat, aber ich finde, man kann wie jetzt nicht einfach wieder zusammenfassend sagen, der Granit hat nichts im Griff und ist kein richtiger Schweizer Captain oder weiß ich was oder hat das Format nicht. Hey Mann, der hat 1-6 auf die Schnur bekommen und er ist ein emotionaler Mensch und wir haben gerade, oder ganz viele Experten haben gesagt, nach dem Serbien-Spiel, die Emotionen machen ihn so gut wie er ist. Ich weiss nicht, ich habe lieber einen guten Fußballer Granit Xhaka auf dem Feld als einen, der nachher super starke Interviews gibt und dafür nicht so tolle Leistung gemacht hat. Ja, es ist, also vielleicht dann, um dir das Ganze weitermachen, ich habe mich dann immer wieder mal rechtfertigen, ob ich mich jetzt bedroht gefühlt habe, ob ich Angst gehabt habe. Und ich habe dann, ich hoffe, das darf ich da erzählen, meiner Freundin das Voice Note, eben, ich habe ja das in bester Qualität, weil ich auf vordersten Front gestanden bin, habe ich ihr das geschickt und so gesagt, du als neutrale Person, die da überhaupt nicht dabei gewesen bist, wo auch nicht so der verbissene Granit-Fokus, wo gewisse Journalisten jetzt doch aktuell gerade ein bisschen haben. Ist das ein Räusperer gewesen? Was sagst du dazu? Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht, und sie haben mir zugeschrieben, ja, der hat also nichts von wegen, sonst gibt es Haue oder weiss ich was, der hat gesagt, sonst gibt es nichts. Oder sonst gibt es gar nichts oder irgendwie so. Und dann lustigerweise, 4 Stunden später, habe ich den Granit Xhaka am Telefon. Und sagt mir genau das. Also irgendwie ist das Thema, die Diskussion zwischen uns, hat das so kreisgezogen, dass das auch bei den Nazis gelandet ist, beim Captain höchstpersönlich. Und er hat am Tag danach mit ein bisschen weniger Emotionen mir das nochmal erklärt, wie er das gemeint hat, dass er emotional gewesen sei. Wir würden ihn ja kennen, wie er ist. Und falls das irgendwie ansatzweise falsch überkommen sei, dann tut ihm das sehr leid. Und ich habe ihm das ehrlich gesagt abgenommen.
Es war natürlich eine riesen Aufregung gewesen. Heute haben diverse Zeitungen darüber geschrieben. Morgen, wir haben ja in der Nacht noch geschrieben, darum sind wir ja so müde. Auf einem Portal ist ja gestanden, aber sonst gibt es einen an den Hanna oder wie auch immer.
Ja, aber hast du die Aussprache, hast du das schon jemals gehört?
Ich kann nicht Baseldeutsch. Ja, aber ich habe es ehrlich gesagt auch so interpretiert, als ob er sagt, wenn wir Scheissfragen stellen, gibt es Schläge. Also so ein bisschen sinngemäß. Und ich war auch schockiert, ich habe es selber nicht ganz so hergeschrieben, weil es schlichtweg, ich habe es zwar 100 Mal abgelassen, nicht deuten konnte, aber es hat ja so weit die Kreise gezogen, dass schlussendlich heute eben die ganze Medienlandschaft die hauer Aufregung ist. Und seien wir ehrlich, wenn er Schläge androhen würde, dann haben wir ein Riesenproblem. Also der hat ein definitives Problem. Und es ist ja dann, glaube ich, so weit gegangen, dass sich wirklich diverse Medien bei dir gemeldet haben oder auch bei deinen Arbeitskollegen, weil wir wissen, was ist da genau gewesen. Und scheint es ja eben auch noch, erzähl doch schnell die Szene, was dann passiert ist, der Pressekonferenz.
Ja, also der Pressekonferenz, es findet sicher nicht alle Involvierten so lustig, wie das jetzt gelaufen ist, aber es ist die Pressekonferenz gewesen mit dem Verbandspräsident, mit dem Pierluigi Tami, Nazi-Direktor und dem Murat Yakin, und am Schluss sagt Adrian Arnold, der Sprecher, eben, er möchte das noch klarstellen, die ganze Berichterstattung rund um einen Vorfall in der Mixzone, das sei keine Drohung gewesen, und man könne sonst auch um mich fragen, so namentlich erwähnt Tobias Wiedermann, man könne sonst auch mit ihm reden, er gebe Auskunft. Und dann ist es im Fall schon fast, für Schweiz Verhältnis, fast ein bisschen tumultig geworden. Also es gibt bekannte Journalisten, die gefunden haben, das stimme ich doch nicht, er hätte mich bedroht. Dann ein Journalist, wo das geschrieben hat, hat auch gefunden, das stimme ich doch nicht, er hätte das ja gehört. Dann hat der Murat Yakin in Richtung Benny Huckel gesagt, weil sie auch eben auf Baseldeutsch ist, so, du sollst dann mal übersetzen. Dann sagt der Journalist, ich bin doch auch Basler. Es ist recht tumultig gewesen. Und, ich weiss nicht, ich finde, zum einen müssen wir ja mich fragen, ob ich mich bedroht gefühlt habe. Das haben, muss man ehrlicherweise sagen, bis auf den Blick hat das niemand gemacht. Und, ja, sonst, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich um Todesangst gelitten habe dort.
Nein, nicht Todesangst, aber ich habe es vorhin schon gesagt, es war ein Auftreten gewesen, unabhängig davon, was er gesagt hat, schon allein das Wort Scheissfrage, einfach so aggressiv. Und, aber ist ja gleich, es ist der Granit Xhaka. Ich habe einfach das Gefühl, du hast vorhin noch gesagt, wegen dem Captain, wenn jetzt der Manuel Akanji oder der Jan Sommer Captain sind, dann könnte sich der Granit noch ein bisschen mehr auf sich konzentrieren. Er lässt sich so viel Last auf. Wenn du irgendwie 15 Steine hast, die dort rumzufugen sind, nimmt er 15 auf den Rücken. Und er spricht ja für ihn, er geht voran. Er ist ein guter Tag, der beste Spieler, den die Schweiz je gehabt hat. Aber es gibt auch die schlechten Tage. Wenn er sich dort konzentrieren kann und nicht das Gefühl hat, er müsste die ganze Schweiz retten, es würde auch ihm helfen. Darum finde ich vielleicht, es wäre ihm geholfen, wenn er nicht mehr Captain wäre. Das ist eigentlich meine These.
Ist er ja bei Arsenal auch nicht mehr.
Genau.
Voilà. Würde deine These unterstreichen und er spielt so gut wie noch nie.
Aber vielleicht ist es auch noch ein Detail. Also, er ist wirklich eine spannende Figur und unter dem Strich müssen wir Gott froh sein, haben wir so eine Figur. Er ist eine super Figur. Es gibt einfach gewisse Punkte, die mich stören. Das habe ich jetzt genug manchmal gesagt und genug manchmal geschrieben. Und jetzt geht es weiter. Ich meine, er ist erst 30. Ja. Der Pep hat mit 39 gestern eine Weltklasse-Leistung gezeigt.
Das hat der Murat Yakin auch gesagt, als ich ihn gefragt habe, ob jetzt Zeit für einen Umbruch wäre hinsichtlich EM, weil ja doch ein paar Leistungsträger 30 aufwärts sind und er hat das also vehement verneint, dass wir an den Spielern, die jetzt im Team sagen, noch lange werden, Freude haben. Beim Jan Sommer bin ich mir wirklich nicht sicher, ob der maximal noch die EM macht, aber ich glaube, es war das letzte WM-Spiel jetzt gegen Portugal, oder?
Fantastischer Übergang im Prinzip, muss ich jetzt sagen, das haben wir jetzt nicht schlecht hergebracht. Ja, schauen wir in die Zukunft. Ja, wenn wir bei der Goalie an, ja, ist noch spannend, er ist gefragt worden, hat natürlich nichts dazu gesagt, er ist zum Manchester United Gerücht befragt worden, hat er auch nichts dazu gesagt, was ich auch verstehe, ist ja dort im Gespräch. Wenn ich der Verband wäre, würde ich jetzt beim Goalie posten, das Hoffnungsrennen ausrufen. Ich finde den Gregor Kobel sehr guten Goalie, der Jan Sommer sehr guten Goalie, mit sehr, sehr vielen Verdiensten. Gestern sah er bei 3 Goal schlecht aus, er war auch nicht topfit nach seiner Verletzung. Ich würde jetzt wirklich dort den Reizpunkt setzen und beiden Goalien klar machen, vor allem Jan Sommer, hey, der startet bei 0, der, der besser ist, spielt. Findest du das eine dumme Idee?
Ich glaube schon. Du Entschuldigung. ich habe jetzt einfach aus dem Bauch heraus geantwortet. Ich habe, ich verstand den Gedankengang. Ich finde aber, der Jan Sommer hat zu viel geleistet für die Schweizer Nazi, dass man jetzt, dass er sich nochmal muss beweisen in einem Rennen. Ich glaube, der Übergang muss, smoother über die Bühne jetzt. Und, ich glaube, da liegt es an allen Beteiligten. Jakin, Tami, Jan Sommer, Management, ich glaube, den Übergang einzuleiten und vielleicht Diskussionen suchen, wie das hinsichtlich der EM geplant ist. Weil, wenn natürlich, man muss wahrscheinlich am Jan Sommer schon sagen, wenn du möchtest in der Nazi bleiben und der Gregor Kobel weiterhin so viel vorwärts macht in seiner Entwicklung, dann könnte es wirklich knapp werden für eineinhalb Jahre in Deutschland.
Du klingst manchmal so unglaublich vernünftig. Das ist krass, für dass du noch so jung bist. Aber du hast wahrscheinlich mit jedem Satz recht, muss ich zugeben. Er hat es nicht verdient, dass man so ein Rennen ausruft. Ich würde es machen. Das war meine Meinung. aber vielleicht tritt er ja auch zurück. Wobei, er nimmt doch die EM in Deutschland noch mit. Mindestens die EM nimmt er auf jeden Fall noch mit. Die anderthalb Jahre, es geht ja nicht mehr so lange. Was dann in der WM wird sein, wir müssen uns sicher keine Sorgen machen. Ich finde übrigens auch der Philipp Köhn, obwohl jetzt nicht jeder Match gesehen, sehr guter Goalie, wird ja gleich in die Bundesliga wechseln in Deutschland. Von Salzburg vielleicht zu Leverkusen. Da haben wir überhaupt keine Probleme, haben wir seit Jahren keine Probleme. Schlimmer ist, ihr Abwehr kann ja die nächste Position durchgehen, also Außenverteidiger. Wir haben letztes Mal gesagt, der Ritschi spielt noch in 10 Jahren hinter links. Ich sehe dort weit und breit immer noch niemand. Das kann sich natürlich in 2 Jahren ändern. Er macht ja sicher noch 2 Jahre. Hinter rechts ist der Widmer auch noch ein paar Jahre ein sicherer Wert, auch dort. Vielleicht entwickelt sich der Lotombau und spielt ein bisschen weniger Karten im Hotel, dass man ihn wieder mitnehmen kann. Innenverteidigung, Akanji wird Weltklasseverteidiger sein in 2 Jahren. Elvedi wird, ist auch noch nicht so alt. Auch kein Problem. Also die Abwehr, Zentrum super. Aussen wird es weiterhin ein Problem sein, genug Breite zu haben.
Einverstanden. In allem.
Kannst du das Mittelfeld analysieren?
Ich würde vielleicht noch einen Namen, vielleicht dort HSV-Brille zu fest drin. Aber ich glaube, wenn jetzt der HSV Holz anlangen, wir aufsteigen. Und der Miro Muheim, der von St. Gallen zu HSV gewechselt ist, glaube, was ist es jetzt, 1,5 Jahre, dann Bundesliga-Erfahrung hat und weiterhin die Leistung bringt, die er jetzt in der zweiten Bundesliga bringt, müsste er aus meiner Sicht zumindest auf den Radar kommen für eine Alternative als Backup von Rodriguez.
Darf ich da schnell einen nerdigen Einschub machen? Ich habe gestern mit einem deutschen Journalist in Mixzone geredet, der aus Hamburg kommt und der HSV betreut. Und der ist wirklich gekommen und gesagt, das war ja fast HSV-mässig, der Einbruch. Und er hat
das ist aber hingegen wieder richtig gemeint.
Er hat aber nachher auch gesagt, eben, wir haben eben Russenverteidiger geredet, und er hat den Namen tatsächlich auch ins Spiel gebracht, also offenbar. Du siehst mehr Match als ich,
ist auch nicht so schlecht. Der macht das wirklich gut. Und ich würde jetzt wirklich behaupten, gewisse zweite Bundesliga-Spiele sind nicht weit weg vom Niveau von der Super League. Ja, und Mittelfeld, Remo Feuler, Granit, Cibrisso wird ja wahrscheinlich jetzt so weitergehen. Yashari wird wahrscheinlich zu mehr Spielzeit kommen. Mal schauen, was mit dem in seiner Karriere passiert. Mal schauen, was mit dem Denis Zakaria passiert, wenn der weiterhin nur ein Spiel pro halbes Jahr macht für Chelsea, irgendwo in einem Cup oder mal eine Champions League, wenn sonst niemand kann, dann wird es natürlich auch eng. Aber ich glaube, dort sind wir nicht so schlecht aufgestellt. Auch mit dem Fabian Rieder, wo also es ist ja krass, wie schnell so einer gehypt werden kann und wieder wie eine einen heissen Herdöpfel gehen lässt. Aber dem gehört ja die Zukunft. Also da musst du als diplomierter Fabian Rieder-Fan vielleicht das auch schnell bestätigen.
Ja, das sind die sechs Namen, die du jetzt gesagt hast, die wirklich super sind. Also die Breite, die die Schweiz im zentralen Mittelfeld hat, ist überragend. Die grösste Schwierigkeit für Murat Yakin wird sein, die richtige Mischung zu finden. Er hat es für mich nicht gefunden, in dieser WM. Der Sol spielt zu weit vorne, der Xhaka ist so ein bisschen überall gewesen und nie in der Richtung. Er muss dort Prioritäten setzen. Vor allem muss er wahrscheinlich der Rieder oder Yashari, wenn die zwei so weitermachen, schon gleich auch versuchen einzubauen. Nicht gegen Remo Freuler. Aber vielleicht ist der Rieder oder Yashari die bessere Lösung in zwei Jahren. Oder? Die sind wirklich für mich Top-Talent auf dem Weg zu sehr guten Fußballer und die werden das Nationalteam prägen, lange Zeit. Nach dem Granit Xhaka sowieso, wenn er nicht mehr dabei ist. Dort ist Top-Auswahl. Darum habe ich gesehen, das alles nicht so negativ. Wenn es dem Yakin und den Spieler jetzt gelingt, das Beste aus den alten Generationen zu verbinden mit den neuen Spielern, die nachher rücken, dann kann das gar nicht so schlecht kommen.
Grosses Fragezeichen habe ich in der Offensive. Nur Okafor, wo ich immer gedacht habe, das wird jetzt der Shootingstar in der Schweizer Nazi, der hat auch verletzungsbedingt alles andere als die Bühne genutzt von der WM. Ruben Vargas finde ich wirklich, der muss einfach mal den nächsten Schritt machen, um irgendwie sich selber ein bisschen entwickeln, weil irgendwie bei dem Augsburg ist ein bisschen stagniert. Und beim Sherdan Shaqiri weiss ich, ich mag ihn sehr, auch als Spieler, als Person. Ich habe ihn gefunden, er war auch der angenehmste gewesen gestern nach dem Portugal-Spiel. Er hat klar etwas gesagt, er ist nicht ausfällig geworden oder so und hat auch nichts Langweiliges gesagt, wie so ein Schluck Wasser, wo ihn kurz vor der Tränen war, sondern er ist angestanden, wie das auch gehört für ein Format von so einem Spieler, wie er ist. Aber er spielt halt am Schluss vom Tag in der MLS, wo viele Spieler aus Europa sonst schon den Rentenvertrag haben. Und eigentlich hat er ja noch ein paar Jahre in den Füßen. Er selber hat, glaube ich, im SRF gesagt, er sei schon die Erwartungen, was er in Chicago angefunden hat, sei schon nicht so erfüllt worden, wie man es ihm präsentiert hat. Ich weiss nicht, wie siehst du seine Figur? Ich finde das noch recht spannend.
Also zuerst Shaqiri, hast du richtig gesagt, das wird wahrscheinlich das grösste Problem werden, wo er eigentlich dazugehört, Kraft seiner Klasse, wo er aber eben weit weg ist, wobei dem MLS, sind wir ehrlich, ist nicht schlechter als die Super League, also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwo zu Tadschikistan shootet.
Ja, ich verstehe.
Das ist schon okay, er wird nicht jünger, er wird defensiv nicht besser, kommt darauf an, was der Murat Yakin plant, systemmässig, aber eigentlich muss er ihn dabei behalten. Also, das ist für mich keine Diskussion. Und ich glaube auch nicht, dass er den ganzen Vertrag in Chicago wird erfüllen. Ich sehe da, logisch hat er dort einen unglaublich schönen Lohn. Und es ist schwierig, auf den zu verzichten. Aber vielleicht würde mich jetzt nicht überraschen, wenn es in den nächsten Monaten, vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr, irgendwelche Diskussionen gibt, ob der Shaqiri zurück auf Europa kommt. Und mal schauen, die EM in Deutschland ist auch für ihn ein Highlight. Die WM in den USA im Prinzip auch. Er ist ja auch in der Lage, dort noch mitzuspielen. Aber es wird schon das Problem, wo der Shaqiri ist dann auch definitiv kennen, wo kannst du einfach nur noch auf die Bank mitnehmen, aufgrund von seinen Verdiensten. Das wird auch ein Problem. Im Sturm noch schnell, fände ich sehr reizvoll, der Okafor oder der Embolo, den ich beide super finde, in einem Zweimal-Sturm auszuprobieren. Ich sehe jetzt das System auch nicht, müsstest auch mit einer Router spielen im Mittelfeld, für das so können umzusetzen. Aber das fände ich sehr interessant. Die zwei zusammen im Sturm, gegenseitig immer, einer geht tief, einer kommt zurück. Beide haben einen guten Körper, einen guten Schuss, schnell. Da finde ich schon eine gute Option.
Siehst du jetzt auf noch Nachwuchs?
Ja, es hat schon ein paar junge Stürmer. Die auch von Basel, wo man darüber streiten kann, die du glaube auch nicht so überragend findest. Die Zekiris und uns. Wobei der Amdouni finde ich sehr gut. Der Amdouni hat etwas, was die anderen Spieler nicht haben. Der Fink gilt ja als Riesentalent, auch von Basel. Ist vielleicht nicht ganz so schnell, aber ist ein Strafraumstürmer. Ich sehe da schon junge Stürmer, die nachher rücken. Also, ja.
Also, ich weiss nicht, die das Marokko-Spiel geschaut haben, alle von denen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, ist sicher besser als der JD, wo am Schluss irgendwie dreimal allein aufs Goal gelaufen ist. Und dann, wie sagt's, a sudden lack of talent. Also, wenn dann plötzlich einfach der Lamm verschwindet vor dem Goal. Ich glaube, wir müssen uns dort auch nicht ganz grosse Sorgen machen. Ich bin gespannt, wie das wird. Jetzt, die Gruppe ist ja locker. Für die EM-Quali.
Mensch.
Ja, Israel, Andorra, ist Kosovo.
Ja. Die Schweiz gehört auch eine EM mit irgendwie 57 Mannschaften. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
Alles gut. Sind wir uns da einig? wir haben gesagt, wir machen die Folge nicht allzu lang, tun wir doch noch schnell die Entwicklung der Favoriten besprechen.
Zuerst Marokko, bevor wir zu den Favoriten gehen, hat mich mega gefreut. Nicht heimisch gemeint, wobei mal eigentlich schon. Mir gefällt der spanische Fußball nicht, wie sie shooten. Und das habe ich mehrmals gesagt, weil ich auch Freude hatte, dass für mich so klar war, das No-No hat mich überhaupt nicht überrascht. Die Spanier können ja wahrscheinlich tagelang shooten, schön shooten, aber sie sind überhaupt nicht zielstrebig. Ich muss Marokko gönnen, es ist ein Farbtupfer, es sind schöne Geschichten, wenn Aussenseiter aus Asien oder aus Afrika oder aus wo immer. Ein Viertelfinale recht, das gefällt mir grundsätzlich und sie haben es verdient. Sie spielen guten Fußball, sie kämpfen, sie haben ja ein paar überragende Einzelspieler, Hakimi ist einer meiner Lieblingsspieler. Das ist eine coole Geschichte, findest du nicht?
Absolut. Schönes Märchen. Auch die Fans sind ja völlig am Durchdrehen im Stadion bei dem Marokko-Spiel. Wirklich richtig geile Stimmung. Ziyech spielt wieder besser. Bei Chelsea ist der ja, also der ist bei Ajax hat er unglaublich gut gespielt, ist dann zu Chelsea gewechselt, zwei schwierige Jahre gehabt. Und der Hakimi ist eh für mich wahrscheinlich einer der besten Rechtsverteidiger, die es überhaupt gibt. Mhm. Ich glaube, ich verstehe bis heute nicht, wieso das Real dort, glaube ich, dreimal die Chance verpasst hat, den zu behalten. Drum, ja, ich finde das schön und es ist auch, ich glaube, wenn die jetzt auch rausgefallen wären, das ist wirklich so, die haben alles gegeben und man kann ihnen nichts vorwerfen, vielleicht sind sie jetzt auch leer im Viertelfinale und mögen gar nicht mehr, aber man kann denen wirklich nichts mehr vorwerfen, die haben ein cooles Spiel abgeliefert, ich bin bei den Spaniern völlig bei dir, es hat sogar Tweets gegeben von Sport-News-Seiten auf dieser Welt, und gesagt, es ist vielleicht das langweiligste K.O.-Spiel in der Geschichte von der WM.
Wow, Schweiz, Ukraine ist viel schlimmer gewesen.
Aber ja. Stimmt, das hat, ja, du hast recht. ja, und was ich auch noch cool gefunden habe, der Goalie im Penaltyschiessen, der von Marokko, der hat also von Selbstvertrauen gestrotzt. Der hat, wie man sie ja vom Sommer so kennt, der ist wirklich, der hat im Kopf der Gegner gewohnt.
Er hat nicht den Busquets von Spanien auch gegen die Schweiz verschossen, zu zählen Augenzeichen. Sonst kannst du definitiv rausschneiden. Letztes Jahr im Penaltyschiessen.
Mal, das kann sein.
Ja, können wir auch noch nachschauen. Aber ja, dann haben sie ja relativ souverän geschossen, die Spanier. Jetzt, ja, muss ich sagen, haben sie es wirklich nicht gut gemacht. Bei den Favoriten, mein Traum ist natürlich Brasilien, Portugal, wobei ich dann ein bisschen sage, ich würde kommen, weil ich möchte dem Ronaldo wahnsinnig gönnen, seine Karriere zu gönnen und gleichzeitig geht Brasilien über alles. Wäre natürlich ein cooles Finale. Ich glaube, Brasilien, Frankreich wird der Finale sein. Und was auch Schmuck wäre, würde vielleicht irgendwie noch ein bisschen passen, Messi gegen Ronaldo im Finale. Der, der gewinnt, ist der grösste Fußballer der Geschichte.
Das glaube ich nicht. Wär Schmuck, ja. Auch eben mit dieser Affische. Hure bitte, wenn dann Cristiano nicht mehr spielen.
Ein Finale spielt auf jeden Fall.
Aber Frankreich, Brasilien gesehen ist schon. Frankreich macht das sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Wirklich auch neben dem Kylian Mbappé, der Olivier Giroud. Unfassbar gut, mit seinen weit über 30, was der abliefert. England-Frankreich wird ein richtig gutes Spiel, habe ich das Gefühl. Vielleicht nicht unbedingt mega attraktiv, aber sicher strategisch, taktisch. Ich glaube, das wird ein Leckerbissen in Sachen Fußball. Und sonst glaube ich im Fall einfach die Holländer muss man irgendwie noch auf dem Radar behalten. Die werden jetzt wahrscheinlich die Argentinien schlagen, habe ich das Gefühl. Und dann sind die plötzlich irgendwie im Halbfinale und gewinnen dort auch noch. Mhm. Aber sonst, ja, Brasilien ist, also wie die Südkoreaner auseinandergenommen haben, das ist, ja. Ich meine, die haben schon nach einer halben Stunde sogar den Trainer getanzt. Das ist ja wie am Grümpelturnier.
Findest du
das
arrogant von den Brasilianern tanzen?
Ich glaube, ich habe das nicht so arrogant gefunden. Ich habe das eigentlich, habe ich das noch sympathisch gefunden, weil es ist ja jetzt nicht so, als sind die verhöhnt worden. Der Richarlison, der ja dort an vorderster Stelle den Tanz ausgeübt hat mit dem brasilianischen Trainer, das ist ja irgendwie, was ist ein Taubentanz? Mhm. Oder Pinguin, oder? Hakimi hat übrigens auch den Pinguin gemacht, das passt ein bisschen zu unserem Klimaanlageproblem. Brasilianer, der Richarlison, hat ja nachher auch, glaube ich, recht emotional sich geäußert auf Facebook, Instagram, und so weiter, zum Heung-min Son, wo ja sein Mitspieler ist bei Tottenham, so, wisse, wie fest er gekämpft hat für die WM. Der hat ja eine Operation gehabt, kurz vor der WM, und der Stolz auf ihn und alles drum und dran. Also, ich glaube nicht, dass das irgendwie ansatzweise respektlos war gegenüber den Spielern von Südkorea. Ich glaube, es ist wirklich, der Journalist von der Al Jazeera neben mir hat nach dem 3-0, glaube ich, irgendwie geschrieben, this is not football, this is Samba. Cool. Das tut es, glaube ich, ein bisschen zusammen. Also die sind einfach dort völlig in der Euphorie gewesen.
Ich frage mich, wie freudlos und nörglerisch, dass du durchs Leben gehst, wenn dich das aufregt, wenn Menschen tanzen. Also, klar, ich bin ein bisschen gefärbt, das Gelbsliebli, Flutlicht, schönes Stadion. Was gibt's Schönes? Was gibt's Schönes? Und dann tanzen sie noch, tricksen noch, schiessen sättige Goal. Da muss doch einfach das Herz aufgehen. Klar, triggert der Neymar wahnsinnig viele Menschen, noch mehr als der Chaka. Aber es fängt doch einfach denen zuzuschauen, auch wenn ich jetzt da parteiisch mal sein. Aber es ist einfach schön und jedes Spiel, bei Brasilien kann es einfach kein schlechtes Spiel geben. Ich sage nicht, sie gewinnen jeden Match. Sie können gut verlieren, schon der Viertelfinale. Aber die Spiele sind eigentlich meistens gut. Und das fängt, so Mannschaften fängen. Und wenn sie haben ja offenbar vor der WM 10 Jubeln einstudiert. Und wenn sie das natürlich näher bekannt geben, finde ich das schon ein bisschen arrogant, muss ich auch zugeben. Hankerum, why not? Die überlegen sich ja alles. Wie sie sich schminken, ist auch ein falsches Wort, aber wie sie sich vor dem Spiegel vorbereiten, wo sie wissen, Millionen Leute schauen zu. Also da kann man auch Jubel einstudieren.
Ja, und der Neymar hat ja seine Waffe einfliegen lassen aus Aberglauben, weil er das letzte Mal gegen Südkorea, glaube ich, 2 Goal geschossen hat und blonde Haare gehabt. Cristiano Ronaldo gibt es ja auch so Geschichten, dass er da seinen berühmten Jubel irgendwie in den Kabinen vor dem Spiegel trainiert hat und Mitspieler da reingekommen sind und gerade die Welt nicht mehr verstanden haben. Aber ja.
Hat der Messi eigentlich auch geworfen?
Weiss es nicht.
Weiss es nicht. Er legt ein bisschen weniger Wert auf sein Äusser als die anderen zwei Superstars.
Also seit ein paar Jahren habe ich das nicht mehr das Gefühl. Früher noch schon, so in seinen Top-Jahren, so als junger Zauberzwerg, wenn ich das so darf sagen. Aber jetzt, glaube ich, schon ist er schon ein bisschen eitel geworden.
Okay, mir hat jetzt seine Frisur vor allem von hinten nicht super gedünkt, aber vielleicht muss es so aussehen, ob ich zahlt, das können nachzuvollziehen.
Was übrigens auch ein spannendes Thema ist, die ganze BaFin-Auswahl von diesen Spielern, die kommen ja immer gerade nach der Dusche in die Mixzone und zum Teil ist es wilder, zum Teil ist es wirklich auch sehr fein und zum Teil hat man nicht das Gefühl, die haben geduscht. Also auch das ist ein Thema, wo uns beschäftigt.
Ich glaube, der Neymar ist wahnsinnig krass unterwegs, oder? Hast du ihn schon mal geschmeckt?
Ja, er ist ja dort vorbeikumpelt an mir, nach dem Spiel gegen Serbien. Aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Also,
ja, das ist irgendwo gelesen.
Hat's, glaub, nicht gehabt. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Sonst wird es wieder sehr Halligalli-mässig, wenn wir jetzt schon beim BaFin angelangt sind. Du gehst jetzt heim, oder?
Nein, noch nicht. Jetzt Viertelfinale bin ich noch hier.
Okay.
Und dann gehe ich schweren Herzen so gleichzeitig freudig heim, wo die Kinder vermissen mich. Das macht mich jetzt erstaunlich, aber es ist so. Ich freue mich natürlich wahnsinnig auf die Familie und gleichzeitig ja, eben Brasilien, Portugal. Vielleicht lüge ich noch ein für ein Finale auf eigene Kosten. Nein, mal schauen. Du bleibst bis zum Schluss, gell?
Ich bleibe bis zum Schluss. Wir haben jetzt auch immer Platz bekommen für all die Spiele. Dürfen da weiterhin die Spiele vor Ort abdecken. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass da noch mehr Fans auf die Ohren kommen. Das werden eher weniger.
Ja, das wollte ich noch sagen, es ist extrem ruhig geworden. Heute hat es zuerst mal ein bisschen geregnet, passend zum Schweizer.
Es hat geregnet?
Ja, ich war und bin nass geworden. Ja, ganz kurz, vielleicht 2-3 Minuten hat es geregnet. Aber weißt, wegen dem WM-Finale noch schnell, ich habe ein paar Dörfer miterleben. Einmal aus Fan hat Brasilien gewonnen 1994, aber beruflich habe ich ja die letzten alle mitgemacht, ist halt nie Brasilien dabei gewesen. Darum würde es mir jetzt schon ein bisschen warm, aber das sind definitiv First World Problems.
Da haben wir es wieder. Keine Episode aus Doha ohne das First World Problem. Danke vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt an uns, wie immer, feedback@20minuten.ch mit dem Betreff andere Liga. Und sonst wünschen wir euch einen schönen Rest von der WM, 2 schöne Freitage, bevor es dann weitergeht mit dem Viertelfinale.
Und wir bleiben dran. Ich habe noch Gianni Infantino angefragt für einen Podcast. Mal schauen, ob es klappt. Sonst kommen wir halt wieder zu zweit.
Genau. Bis dann. Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.